Bücher zum reinen, puren Konsumieren, nicht, dass das verwerflich wäre. 50 Shades, 12-bändige Fantasy, Jack Reacher, whatever rocks your boat, wie unsere amerikanischen Freunde sagen. Und es gibt Literatur. Wie ein angekrauter oder hipsterbrillter öffentlich berundfunkte uns in einem sonoren Ton weismachen will, heutzutage natürlich mit dem Nachsatz, dass diese Unterscheidung an sich unzulässig sei, aber man verweigere sich der Moderne und wisse nun mal, was Literatur sei und was nicht, und man müsse ja wohl noch sagen dürfen. Was dem Kulturenwächter die meist einzige Unterscheidung zur Konsumware ist, zeigt Amazon auf seinem Kindle neuerdings links unten an, wie viel Zeit man im Buch noch verbringen werde, der Lesespeed also. Amazons konsequente Integration der abgemessenen und schedulten Außenwelt in den an sich innenweltlichen Vorgang des Lesens ist natürlich Körper- oder besser Hirnverletzung, aber wenn man nun schon das Lesen messen muss, so gibt es doch für den Unsicheren und Zweifelnden das eindeutige Instrument ab, das hier zu besprechende Buch in die Kategorie Literatur zu verordnen. The Yiddish Policeman's Union von Michael Chabon. Ja, und wie wir im Zuge der heutigen Show lernen werden, so verlangsamt wird der Lesefluss, dass er für einige zum Stillstand kommt und ein Buch in Schrank oder Kindle stehen wird, das man vielleicht erstmal weglegen musste und nach dieser Rezension hoffentlich immer wieder eine Versuchung sein wird. Meyer Landsmann heißt dessen Hauptheld. Ein Name wie ein Thema. Und hier keinerlei Irreführung. Wir sind unter Juden. Und diese unter sich. Das Jahr 2007. Ort der Handlung, Israel, wenn wir uns in unserem Universum befänden. Aber das tun wir nicht. Wir sind in einer Dystopie. Und selten gab ein lateinstämmiges Wort dem Deutschsprachigen einen besseren Eindruck vom Wortsinne. Das Leben in der Nicht-Utopie. Es ist düster. Statt an den immerwarmen Stränden von Tel Aviv leben die Juden in Chabons Israel, an den immer kalten, nebeligen, regnerischen, nur im Sommer für 2 Monate moskitobesetzten Fjorden von Alaska, auf einem schmalen Streifen um Sitka herum, einer tatsächlichen Stadt, Google Maps und Street View beschaubar in unserer besseren Welt. So absurd die Übersiedlung von ein paar Millionen Juden an den kalten Arsch der Welt nördlich des 55. Breitengrades auch erscheint, geht sie doch auf einen tatsächlichen Vorschlag im Zuge eines Reports für den US Congress im Jahr 1940 zurück. Angesichts von bis dahin in der Kristallnacht gipfelnder Judenverfolgung in Deutschland kam, zugegeben wenig Unterstützung findend, das US-Innenministerium auf die Idee, das Eigeninteresse der Entwicklung Alaskas, dieses Blinddarms der USA und das der Rettung der Juden Europas zu verbinden und letzteren eine temporäre Heimstatt eben da anzubieten. In Chabons Buch werden dadurch 4 Millionen Juden vorm Holocaust gerettet, die Deutschen gewinnen den Krieg, Berlin wird durch einen Atomschlag beseitigt, Palästinenser gewinnen die Schlacht um Jerusalem und verwandeln die Region in eine noch blutigere, graffitbesprühte Separatistenspielwiese, als wir sie aus unseren 20 Uhr Nachrichten kennen. Da die übersiedelten Juden aus Ost- und Mitteleuropa kommen, wird Jiddisch gesprochen, womit wir zum Teil Lesespeed, siehe auch große Literatur, kommen. Nein, das Buch ist nicht in Jiddisch geschrieben. Es ist in Michael Chabons bekannt ausschweifenden, bildlastigen, immer leise ironischen Englisch verfasst und damit für Non-Native English Speaker eine Herausforderung, was er mit den Protagonisten im Buch gemein hat. Als temporäre gerade so nicht Citizens of the United States of A ist man in Sitka des Englischen mächtig, verwendet es aber hauptsächlich zum Fluchen. Wir deutschen Leser, ein paar Jahre über Schulenglischniveau, befinden uns also in der einmaligen Situation, ein Buch über unsere potenziellen Parallelnachfahren zu lesen, die eine Sprache sprechen, die unserer sehr verwandt ist, über die erzählt wird in einer Sprache, die wir verstehen, aber deren Nuancen uns potenziell genauso entgehen wie den Protagonisten. Holy moly. Der Übersetzer ins Deutsche möchte ich nicht sein. Der Text führt auf jeder Seite ein halbes Dutzend jiddischer Begriffe ein, die sorgfältig am Ende des Buches glossariert werden, ein Anhang, den der deutsche Leser nicht braucht, zumal wenn er am E-Book-Reader Google-Zugriff hat, den er ab und an benutzen sollte, damit ihm Schmankerl wie der jiddische Begriff für die Waffe, Scholem, ja, klingt so und heißt Frieden, nicht entgeht. Aber was ein russischer Starker mit SH ist, wissen wir ohne Verlinkung, ein Disney-Städtel mit einem Koppelt-Platz haben wir vor Augen und einen jiddisch Blackhead verorten wir in unserem Universum mit steifem, hektischen Schritt in den Straßen von Brügge, Jerusalem und Brooklyn. Die Melange von intelligent, zum Teil brüllend, komisch bildschaffendem Englisch und noch eines obendrauf setzendem Jiddisch versetzt dem Slow Reader nach ein paar Seiten Einarbeitung in ein Alaska, in dem es immer nieselt, auf Straßen schmuddeliger als der Times Square 74, nach Brackwasser stinkend, wenn es nicht nach Kotze riecht, in Hotelzimmer, in denen defekte Reklame ins Zimmer blinkt, ein Leben nur erträglich mit Hilfe großer Mengen Wodkas und wenn man kein Geld hat, der billigen, untrinkbaren kanadischen Art. Dort und so verbringt Meyer Lansman seine Tage, womit wir beim Thema Handlung anreißen, wenn man nichts verraten will, sind. Das Buch fängt angesichts des Settings weniger politisch an, als man es erwartet. Ein Hotelzimmer, ein Mord und den Gang hoch wohnt Lansman, weil getrennt von seiner Frau. Die ein paar Seiten später seine Chefin wird in der Mordkommission von Sitka, denn Lansman ist Kommissar. Das ist er nicht mehr lange. Denn wir sind im Jahr 2007 und damit im Jahr 59 der 60 Jahre, denen den Juden Alaska 1948 zugesagt wurde, Verlängerung durch den US Congress, abgelehnt. Schon dreimal. Und mit einem evangelikalen Präsidenten als kurzen Ausflug in das reale Jahr 2007 wird sich daran auch nichts ändern. Jetzt heißt es die Koffer packen und in die nächste Diaspora. Green Card Antrag stellen, wenn man wirklich nichts Besseres weiß, als im Nieselregen von Sitka zu bleiben und im Fall einer Mordabteilung offene Fälle zügig abschließen und die Revierstube Besen bereinigen. Da wird die Akte über einen Mord im Hotel gar nicht erst aufgemacht und sieht dann noch so suspekt aus. Kopfschuss, Schachbrett auf dem Nachttisch, Hotelanmeldung mit dem Namen eines seit 100 Jahren toten berühmten Schachspielers. Und Schach. Ein Spiel, das Lansman hasst, weil sein Vater. Der Schachmeister, der seinen mäßig begabten adolescenten Sohn mit Niederlage auf Niederlage demütigt, bis dieser ihm per Brief mitteilt, dass er nie wieder mit ihm Schach spielen wird oder überhaupt. Zwei Tage nach postalischem Versand des Briefes nahm sich der Vater das Leben. In eine große jiddische Familie geboren, geht Lansman weiter im Schatten dieses Selbstmordes. Eine Familie, die größer wird, wenn ein Cousin auftaucht, Berko, halb Jude, halb Tlingit, was die Ureinwohner dieses Teils der Welt sind, oder wie der Jid sagt, Indianer. Groß wie ein Bär und religiös wie ein Rabbi wachsen die gleichaltrigen Jungs zusammen auf und enden im selben Beruf, auf demselben Revier, als Partner schon immer, für immer. Während Lansmans Leben sich durch das jiddische Alaska von Schlagloch zu Schlagloch schleppt, wie sein 1971er Chevrolet Chevelle Supersport mit dem entsprechenden Schriftzug SS auf dem Kühler, haut Berko nichts um, genug Kraft für 5, sich, seine Frau, 2 Kinder, den gebrochenen Vater. Da kann man sich um den 6. Lansman auch noch kümmern. In diesem Setting mit diesen Haupthelden kann nichts schiefgehen oder eben alles. Wenn diese den Mord natürlich auf eigene Faust untersuchen, dabei in schillernde Welten zwischen russischer und jiddischer Unterwelt geraten, zwischen Rabbis und Gelehrte, die Umwege über gerade noch so gottesgefälligen Umweg suchen und finden, den Schabbat und so ziemlich jedes andere Gesetz in der Tora zu umgehen, eine Handlung zwischen korrupten Politikern, Verschwörungen und Terroristen, alles eigentlich wie in unserem Universum, in dem der Jiddish Policeman's Union jedoch nochmal verrückter, zynischer und auswegloser. Geht das? Ja, wenn man mit Michael Chabins Fantasie konfrontiert wird, dessen souveräner Sprache, verspielt und dennoch auf den Punkt, wo es wehtut und man trotzdem lachen muss. Und wenn man die Geduld hat, sich nicht von Amazons Lesespeedometer durch eines der besten Bücher der letzten Jahre prügeln zu lassen.
Eine Ära geht